Guten Morgen, liebes Publikum. Auch heute wieder herzlich willkommen zu den Feierchancs. Ihr erreicht uns auch heute wieder im Fediverse auf Mastodon für Fragen, Wünsche, Memes und auch Fragen zu den Talks mit dem Hashtag Chance23. Ihr erreicht uns bei uns im IRC, irc.hackin.org im Raum Chance23. Es gibt ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi, der Link ist im Infobeamer. Uns gibt's auf YouTube unter Feierchance, auf Twitch unter Feierchance. YouTube und Twitch haben für Fragen auch einen Live-Chat. Und ansonsten ist natürlich unser Hauptstreaming auf media.ccc.de. Wir starten heute mit dem ersten Talk von Nils Pickert. Nils ist gelernter Physiker, macht hauptberuflich was mit Medizingeräten. Spielt seit etwa 6 Jahren mit Zügen bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, das ist bei Forchheim in Franken, ist dort Zugführer, macht gerade die Ausbildung zum Heizer und tut im Chaosumfeld seit vielen Jahren Dinge in LaTeX. Er hält einen Talk über der Titel ist Museumsbahnen brauchen Nerds. Viele von uns werden Museumseisenbahnen sicherlich toll finden, weil sie Züge mögen, werden allerdings sicherlich auch gemerkt haben, dass stereotypisch Museumsbahnen aus alten weißen Männern bestehen, die mit großen Maschinen spielen. Das ist natürlich nicht ganz falsch, das ist aber auch nicht ganz richtig. Um die Brücke zu Nerds zu spannen, hält er diesen Talk.
Hallo und herzlich willkommen beim Vortrag Museumsbahnen brauchen Nerds. Und mein Name ist Nils. Ich bin bei der Dampfbahn Fränkische Schweiz seit etwa 6 Jahren aktiv. Ich bin jetzt hier betrieblich Zugführer. Ich lerne gerade Heizer und ich bin seit, ich glaube, 2 Jahren, ja, fast 2 Jahren, Schriftführer im Vorstand. In den nächsten 30 Minuten möchte ich euch ganz kurz erzählen, was sind eigentlich Museumsbahnen, was machen Museumsbahnen, wo kann man überhaupt Museumsbahnen finden und wie kann man da mitmachen und warum brauchen wir gerade ausgerechnet Nerds. Ziel des Vortrags ist es, einmal ein bisschen Werbung zu machen für Museumsbahnen. Museumsbahnen sind toll. Und zum anderen aber auch das ein bisschen die Grenzen abbauen und zeigen, hey, da kann man auch mitmachen. Und selbst wenn man jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende in der Werkstatt sein möchte oder jedes Wochenende auf der Lok stehen möchte oder auch sagt, nee, so Fahrgäste sind auch nicht so meins, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich als Nerd bei Museumsbahnen zu engagieren. Und ich hoffe, dass ihr am Ende des Vortrags dann auch dem zustimmen würdet. Kurz, wo befinde ich mich hier? Ich bin hier im Lokschuppen in Ebermannstadt. Gedacht, wenn wir schon das Ganze mit voraufgezeichnetem Video machen, dann brauche ich auch nicht langweilige Folien machen, sondern kann Dinge auch vor Ort zeigen und muss euch nicht Fotos zeigen, sondern kann zwischen dem ganzen Kram rumlaufen. Was ist jetzt eine Museumseisenbahn? Eine Museumseisenbahn ist halt irgendein Verein oder ein Unternehmen, die einen historischen Wagenpark oder historischen Fahrzeugpark pflegen, die Eisenbahnfahrzeuge erhalten und die sich auch um den Erhalt der Infrastruktur kümmern. Für diesen Vortrag eigentlich Vereine, bei denen man mitmachen kann. Also es gibt einige größere Sachen, wie zum Beispiel die Harzer Schmalspurbahnen oder die Sächsischen Schmalspurbahnen, die kommerzielle Unternehmen sind. Da kann man nicht als Freiwilliger mitmachen oder glaube ich zumindest nicht. Ich habe nichts gefunden, dass man das machen könnte. Bei Vereinen ist es so, da kann man als Amateur, also als Nicht-Berufseisenbahner auch mitmachen. Es gibt nun einige Vereine, die haben eine eigene Strecke, so wie wir zum Beispiel. Wir haben 16 Kilometer Strecke von Ebermannstadt nach Beringersmühle, die tatsächlich dem Verein gehört, auf dem auch nur wir unterwegs sind. Wir sind ein ganz normales Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Das heißt, wenn jemand auf dieser Strecke fahren will, müssen wir den Zugang gewähren zu dieser Strecke, können dafür aber dann Trassengebühren verlangen. Aber wir sind eine private Eisenbahn und haben damit eigentlich sehr viele Freiheiten, die man auf dem DB-Netz nicht unbedingt hat. Auf dem DB-Netz muss man sich immer in irgendwelche Fahrpläne einordnen und zwischen irgendwelchen S-Bahnen durchhuschen. Und dann gibt es die größeren Vereine, die auch auf dem DB-Netz fahren. Das sind dann zum Beispiel unsere Kollegen hier in Nürnberg von der Fränkischen Museumseisenbahn oder der Schnelltriebwagen in Görlitz. Eigentlich fast alles Leute, Vereine, die größere Fahrzeuge haben, also die eine 01 oder eine 40er oder eine 50er Lok haben, die auf unserer Strecke wahrscheinlich sehr deutlich unterfordert wäre. Aber die fahren dann auf DB Netz, mieten sich dann die Strecken und fahren dann von Nürnberg nach Prag oder von Nürnberg nach Regensburg oder sowas. Genau, dann gibt es einige Vereine, die betreiben eher Eisenbahnmuseen, die fahren, haben weniger Schwerpunkt auf Fahrten. Hamburg-Aumühle zum Beispiel ist eher Museum, hat in Schönberger Strand ein bisschen die Möglichkeit zu fahren, aber da ist der Schwerpunkt eher auf dem Erhalt der Fahrzeuge und weniger auf dem Betrieb der Fahrzeuge. Wo sind nun Museumsbahnen? Man eigentlich quer durchs gesamte Bundesgebiet. Es gibt auch im angrenzenden Ausland beliebig viele Museumsbahnen. Ich habe noch keine schöne Übersicht gefunden. Die Wikipedia-Seite ist eigentlich gnadenlos veraltet, die es da gibt, Liste der Museumsbahnen in Deutschland. Ich habe mal angefangen, eine Karte zu machen. Die blende ich jetzt hier irgendwo ein. Ich weiß nicht, wo jetzt gerade hier Platz ist. Und die derzeit aber nur Bayern und Baden-Württemberg so 80% erfasst. Aber es gibt sehr, sehr viele Vereine und wahrscheinlich auch bei euch in der Nähe gibt es einen oder anderen Verein. Die ganzen Vereine sind organisiert in einem Dachverband, also nicht alle, wie es so immer ist. Es gibt dann auch die, die nicht im Dachverband sind, aus historischen Gründen. Der Dachverband ist der VDMT, der Verband der Deutschen Museums- und Touristikbahnen. Der kümmert sich darum, dass so die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Museumsbahnen passend gestaltet werden. Und zum Beispiel derzeit geht es sehr stark um die Einführung von ECCS, dem European Train Control System, was für Museumsbahnen sehr, sehr schwierig sein wird, weil einmal die ganze Elektronik auf eine Dampflok zu kriegen, ist schon schwierig. Es gibt keine zertifizierten Hersteller, die einen Standardbausatz haben für Dampflok. Das heißt, das sind alles Einzelanpassungen. Und wenn man bedenkt, dass für einen normalen Zug, den es jetzt noch zu kaufen gibt, also einen modernen Zug, eine 500.000 kostet, da ETCS einzubauen, dann wird das für eine Dampflok deutlich teurer. Und das wird sich kaum ein Verband leisten können. Und deswegen wird da auch Lobbyarbeit für die Museumsbahnen gemacht. Was machen eigentlich Museumsbahnen so? Also Museumsbahnen, natürlich, wir haben Bahnbetrieb, wir fahren Züge hin und her und da können Leute mitfahren. Aber es gibt noch ganz, ganz viel drumherum. Ich bin hier gerade in unserem neuen Speisewagen. Ihr seht, der ist noch relativ leer. Museumsbahnen restaurieren alte Fahrzeuge, arbeiten die wieder auf und machen sie wieder betriebsfähig und haben halt dann auch eine Verantwortung, die weiter zu erhalten. Hier in diesem Wagen kann man eigentlich ganz gut sehen, das ist Metallbau, hier außen das ist Blech, der gemacht werden muss. Hier kommt eine Holzvertäfelung drauf, also man hat Holzverarbeitung. Die Lampen hier oben, man hat Elektrik, die gemacht werden muss. Es gibt ganz viel Mechanik an den Dingern, die gepflegt werden muss. Also da gibt es beliebig viele Möglichkeiten, sich handwerklich zu betätigen, alleine an so einem kleinen Donnerbüchsenwagen hier. Dadurch, dass wir eine eigene Strecke haben, müssen wir den natürlich auch unterhalten. Und dazu dient unter anderem das SKL, was hier hinter mir steht. Da fällt Vegetationspflege an, da ist relativ viel Arbeit an Gleisen und Weichen und allem Möglichen zu machen. Wir haben mehrere Bahnhöfe, die gepflegt werden müssen. Also auch da kann man sich austoben, handwerklich und auch planerisch. Wir haben mehrere Großbaustellen an Brücken, die organisiert werden müssen. Also alleine durch die Strecke ist genügend Arbeit für viele, viele Personen vorhanden. An Betriebstagen gilt es natürlich auch, den Zugbetrieb ordentlich durchzuführen und sicher durchzuführen. Dazu gehört Stellwerkbetrieb, dazu gehört Fahrplan erstellen. Dazu gehört die ganze Logistik, dass die richtigen Wagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Die Leute organisieren, die wir brauchen, Schaffner, Lokführer, Zugführer, örtlichen Betriebsleiter. Eisenbahn ist ein Teamsport und um einen Zug fahren zu lassen, hier braucht es mindestens 4, 5 Personen, die koordiniert arbeiten und auch regelkonform alles planen. Zum Betrieb gehört natürlich auch das Lokführen und das Heizen und Ähnliches, also der gesamte aktive Betriebsdienst. Und hier sind Museumsbahnen eigentlich jetzt so der einzige Ort, wo man noch tatsächlich das Handwerk des Dampflokführens und des Heizens lernen kann. Bei den professionellen Bahnen, die Preßnitztalbahn ist die einzige, die das noch tatsächlich im Programm hat, im Ausbildungsprogramm. Also wenn man bei der Press dann Lokführer lernt, kommt man tatsächlich auch mal auf eine Dampflok. Ansonsten sind Dampfloks eigentlich nur noch das Revier für Museumsbahnen und hier wird dann diese alte Handwerkstechnik oder diese alte Berufsbild Heizer oder Dampflokomotivführer auch noch gelehrt. Es gibt sogar Bestrebungen, gerade jetzt das Dampflokfahren als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, da es dann doch eigentlich der Motor der Industrialisierung war. Also die Dampflok und die Dampfeisenbahn hat dazu geführt, dass Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts eben Grenzen überwunden wurden und Güter überall hin transportiert werden konnten, dass Personen reisen konnten, die vorher deutlich höhere Schwierigkeiten hatten, aus ihrer Gegend herauszukommen. All das hat die Dampflok ermöglicht. Und so eine Dampflok zu fahren ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also ich drehe hier am Regler und schon geht's los. Es fängt mit dem Heizen an. Ich muss die Kesseldruck und Wassermenge und Feuer richtig bestimmen für die Strecke. Und ich muss, wenn ich heize, darauf aufpassen, dass das, was ich jetzt tue, hat Auswirkungen in 10 Minuten. Das heißt, ich muss sehr lange vorausplanen und meine gesamten Aktionen haben kein direktes Feedback, sondern haben ein Feedback in Minutenskalen. Und daher ist das eine ganz andere Reaktion, als wenn ich heute auf einer E-Lok oder auf einer Diesel-Lok sitze oder am Computer einen Knopf drücke und dann macht's Piep. Das ist jetzt eine Sache, wo man eine relativ lange Antwortzeit des Systems hat. Gleiche gilt für den Lokführer. Auch der Lokführer muss sich mit seinem Heizer abstimmen. Man ist immer ein Team auf der Lok und der Heizer muss den Dampf liefern, der Lokführer muss den Dampf dann aber auch abnehmen. Das muss funktionieren. Also wenn ein Heizer und ein Lokführer nicht miteinander klarkommen, das ist ein großes Problem. Neben dem ganzen technischen Kram haben wir natürlich auch den Bürokram, den wir noch machen müssen. Wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Archivarbeit, wir haben zum Beispiel wir hier haben für unsere gesamte Strecke ein Archiv angelegt, auch wo vom ursprünglichen Genehmigungsantrag für die Königlich Bayerische Staatsbahn bis eigentlich zur Stilllegung 1975, 76 rum relativ viel Material vorhanden ist, das wir auch weiter archivieren und pflegen. Und natürlich zu all unseren Fahrzeugen versuchen wir Archivmaterial zu kriegen, alte Zeichnungen, alte Unterlagen, die Fahrtenbücher, wo waren die Dinger. Eine unserer Dieselloks zum Beispiel war bei der britischen Rheinarmee. Da gibt es einiges Material zu aus der Zeit bei der Rheinarmee. Also es gibt relativ viel auch Geschichtliches, was wir zusätzlich zu dem Technischen aufbewahren und versuchen, der Nachwelt zu erhalten und idealerweise natürlich auch zugänglich machen wollen für interessierte Öffentlichkeit. Das ist bei uns gerade relativ schwierig, weil wir keinen haben, der sich drum kümmert. Aber es gibt zum Beispiel Bestrebungen vom VDMT, ein großes Archiv aufzubauen, das dann für die Museumsbahn natürlich genutzt werden kann, das aber auch für Geschichtsforschung und ähnliche Sachen dann weiterverwendet werden kann. Aber auch da scheitert es eben an Leuten, die das machen. Man braucht Bibliothekare, Archivare. Man braucht aber auch ITler, die das Ganze aufsetzen und pflegen. Also wie ihr seht, gibt hier allein schon bei dem Vorstellen der Tätigkeiten, die wir machen, relativ viele Möglichkeiten, Jobs zu finden, wo man sich einbringen kann. Was kann ein Mensch nun bei der Museumsbahn machen? Also gesehen durch die ganzen Tätigkeiten, die ich jetzt gerade schon vorgestellt habe, natürlich Betriebsdienst. Man fängt meistens an als Schaffner oder Rangierbegleiter, kriegt man eine Ausbildung bei uns. Das geht relativ schnell, das sind ein paar Wochenenden, dann kann man als Schaffner oder Rangierbegleiter arbeiten. Es geht dann weiter als Zugführer, die Ausbildung ist dann ein bisschen länger, da braucht man dann auch sehr viele Praxisfahrten. Da man als Zugführer für den gesamten Zug verantwortlich ist, inklusive der Sicherheit für den Zug. Das ist auch eine regulierte Ausbildung, das heißt, es ist mit Prüfung. Und da braucht man auch eine gewisse Erfahrung schon. Alle Betriebsdienstsachen brauchen natürlich eine medizinische Untersuchung. Da gibt es eine eisenbahnbetriebliche Untersuchung. Die kann man bei diversen Ärzten sich machen lassen. Kostet ein bisschen Geld, zwischen 40 und 140 Euro habe ich gesehen. Viele Vereine unterstützen da oder helfen da auch. Aber da braucht man eine gesundheitliche Untersuchung. Dann geht es natürlich weiter, Heizer und Lokführer. Da kann man auch bei vielen Vereinen die Ausbildung machen. Es gibt Theorieausbildung und Praxisausbildung. Das sind dann aber schon Zeithorizonte, wo man, naja, ich fange jetzt gerade mit Heizer an, ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei. Das ist nicht ungewöhnlich. Also eine Ausbildung zum Heizer oder Lokführer kann man so nach 5, 6 Jahren Betriebsdienst mal anfangen. Und die Ausbildung dauert dann 2 Jahre, 3 Jahre. Und natürlich muss es passen. Man muss mit den Leuten klarkommen. Man muss zeigen, dass man Eisenbahnverständnis hat. Also es ist nicht so, dass man einfach in einen Verein eintritt und nächstes Jahr ist man Lokführer. Es dauert seine Zeit, bis man im Betriebsdienst dann weit genug fortgeschritten ist. Im Endeffekt ist es richtige Eisenbahn, was wir hier machen. Das heißt, die Ausbildung entspricht auch den Regularien, die für große Eisenbahnen draußen gelten. Das heißt, wenn ich hier eine Heizer- oder eine Zugführerausbildung mache, ist es der gleiche Inhalt, den auch ein DB-Heizer in den 70ern noch gelernt hat. Dann kann ich natürlich noch Stellwerk machen, man kann Betriebsleiter werden, man kann örtlicher Betriebsleiter, das ist so der Kleine, der sich um das Tägliche kümmert und den Eisenbahnbetriebsleiter oder Sicherheitsmanager heißt es heutzutage, der sich dann um die gesamte Eisenbahn kümmert. Und man kann in der Werkstatt arbeiten, beim Restaurieren dieser Züge helfen. Wir haben auch ein Mitglied bei uns, der sich liebevoll um Gleisschrauben kümmert. Also wir haben Unmengen an Gleisschrauben, die der in einer elenden Geduld wieder aufarbeitet. Also großen Respekt dafür. Ich hätte nach 3 oder 4 schon die Schnauze voll, aber der macht es in einer Engelsgeduld und hat uns dadurch extrem viel Geld auch schon gespart, dadurch, dass wir halt die Schrauben wiederverwenden können. Dann gibt es natürlich Streckenarbeit, wer gern draußen ist. Wir haben Gleisbau, wir müssen Bahnsteige pflegen, wir müssen Sichtdreiecke freischneiden an Bahnübergängen. Also es geht von Mulchen und Rasenmähen bis zu Gleisbau und Schienen austauschen und ähnliches. Dann natürlich all das, was ein Verein sonst noch so braucht. Orga-Dinge, Vereinsverwaltung, Spenden sammeln, Büro machen, Verkauf machen, Merchandise machen. Da kann man sich auch beliebig austoben. Wir haben einen Speisewagen, da kann man auch mithelfen in der Logistik, in dem Verkauf und so weiter. Das sind jetzt alles Sachen, die eigentlich jeder machen kann. Und ich habe ja gesagt, die Museumsbahnen brauchen Nerds. Das sind jetzt alles noch Sachen, wo man nicht unbedingt einen Nerd für braucht. Also ist die Frage, was macht denn Nerds aus und warum sind Nerds interessant für die Museumsbahn? Zum einen natürlich Organisationsfähigkeit. Die meisten Nerds sind erstaunlich gut organisiert und können auch Großveranstaltungen organisieren. Wenn man beim Chaos Camp oder Chaos Kongress oder auch hier den Feierschank sieht, selbst unter widrigsten Bedingungen wird etwas organisiert und es funktioniert irgendwie. Dann haben viele, viele Leute Spezialwissen, also vom abstrusen Detailwissen über irgendwelche Spezialthemen, Fernmeldetechnik, was auch immer, zu auch dem ganz normalen IT-Kenntnissen, die in den Museumsbahnvereinen leider noch nicht so verbreitet sind. Es ist unheimlich viele Wissen vorhanden, wovon Museumsbahnen profitieren können. Und natürlich zeichnen Nerds auch immer so eine Begeisterungsfähigkeit und Lernfähigkeit aus. Wenn man als Nerd ein neues, spannendes Thema findet, dann fuchst man sich da rein und dann lernt man verdammt viel und verdammt schnell und kann das dann auch. Genau, was ist jetzt so speziell, was so IT-Nerds oder Nerds allgemein bei Museumsbahnen machen können? Wir haben den ganzen IT-Kram. Das fängt an mit einer ganz normalen Webseite. Die meisten Webseiten von Museumsbahnen sehen so aus, als ob die aus den 90ern sind. Also Responsive Design und sowas ist noch nicht so ganz angekommen. Also auch Museumsbahnen haben historische Webseiten, das kann man schöner machen. Wir haben so Sachen, unsere Regularien, die habe ich letztens getecht. Einfach damit, weil ich sie in Tech besser verwalten kann, in eine Versionskontrolle werfen kann und eventuell dann auch zukünftig mal automatisieren kann. Wir kriegen jedes Jahr von der DB neue Regeln, die wir wieder einsortieren müssen und dann wird halt ein PDF durch ein anderes PDF ersetzt. Das kann man irgendwie automatisieren, da muss man nicht monatelang PDFs zerschneiden von Hand und wieder in Word irgendwo reinkleben. Das schreit nach Automatisierung. Wir haben relativ viele Daten, unser Archiv, unser Betrieb und so weiter hat generiert relativ viele Daten. Wir lagern sie in einer Nextcloud, andere Vereine haben andere Lösungen, aber es braucht irgendeinen großen Cloud-Speicher, es braucht ein Betriebssystem für den Verein, wo man dann auch Daten austauschen kann, wo man Kalender teilen kann, wo man Nachrichten austauschen kann. All das muss organisiert werden. Für all das fehlt die Sachkenntnis bei den meisten Vereinen. Die so viele Dinge, die ihr so nebenbei einfach mal macht, so eine Nextcloud aufsetzen, sind 3 Klicks oder 2 Skripte und fertig ist die Kiste. Da tun sich Vereine, Museumsbahnvereine extrem schwer. Ich habe Ausbildung erwähnt. Natürlich, Ausbildung muss auch organisiert werden. Es gibt gerade vom VDMT auch Bestrebungen, die Ausbildung zu standardisieren. Wir haben so Sachen wie jeder, der neu in den Verein eintritt, braucht eine Sicherheitsbelehrung. Der braucht Verhalten im Gleisbereich, die ganzen, wo sind unsere Fluchtwege, Schulungen und so weiter. Dafür braucht es eigentlich ein System, dass wir dem das nicht immer erklären müssen, sondern dem schicken wir einen Link. Hier ist das Video, guck dir das an. Idealerweise haben wir danach auch noch eine Bestätigung, dass das angeguckt hat. Da bräuchte man zum Beispiel ein Moodle oder Ähnliches. Fahrkarten ist ein großes Thema bei uns. Wir haben natürlich unsere alten schönen Edmondson-Fahrkarten, wo sich auch Typografie-Nerds dann irgendwann mal austoben können, weil die müssen ja auch gedruckt werden. Die kommen ja auch nicht einfach so aus dem Laserdrucker, sondern da gibt es noch sehr schöne Druckmaschinen mit Bleisatz und allem. Wir haben aber auch Online-Fahrkarten. Da gibt es den Fahrkartendrucker von der Schienenweb GmbH, heißen die, glaube ich. Der funktioniert, ist aber auch ein bisschen in der Zeit stehen geblieben. Da bräuchte es auch modernere Systeme. Und Fahrkartenverkauf ist irgendwie sowas, da gibt es 8 Millionen Masterarbeiten für, so müsste ein Fahrkartenverkaufssystem gebaut werden. Aber es gibt kein frei verfügbares Open-Source-System. Wir versuchen jetzt mit Pre-Tix unsere Fahrkarten zu verkaufen. Zumindest für die Nikolausfahrten bin ich da auch sehr positiv und ich muss Pre-Tix sehr positiv erwähnen, weil die haben echt guten Support. Und das System ist sehr leistungsfähig, aber es ist halt nicht für Eisenbahnen gemacht und lässt sich auch nicht so einfach für Eisenbahnen anpassen. Also auch hier, wer ihm langweilig ist, kann ein Fahrkartensystem machen. Ganzen E-Mails, die ankommen. Wir kriegen so 2.000-3.000 E-Mails im Jahr, von Anfragen zu Sonderfahrten bis zu wann gibt's denn mal wieder eine Dampflok oder irgendwas. Da wollen wir jetzt ein Ticketsystem einrichten. Es müsste eigentlich auch dann bei vielen Vereinen das gleiche Problem geben. Auch hier wäre es schön, wenn Nerds sich drum kümmern könnten und den Vereinen helfen könnten und vielleicht eine Standardinstallation bereitstellen, vielleicht auch einfach nur eine Anleitung mit, so könnt ihr es machen. Also gibt es viele Sachen, wo man einem konkreten Verein helfen kann, aber eben auch der Gesamtheit der Vereine, indem man sagt, ich will mich jetzt nicht so bei dem einen Verein einbringen, aber hier, so macht man das. Dann Webshops für Merchandise, T-Shirts und so weiter. Wer gerne T-Shirts gestaltet, gerne machen. Wir verkaufen die dann, wenn wir dafür Kohle kriegen. Aber wir müssen irgendwo einen Shop einrichten und sowas. Also, das ist so der ganze IT-Gedöns. Dann, wer sich für Signaltechnik interessiert, in Aumühle das Lehrstellwerk, da muss sich auch jemand drum kümmern und kann sich die Signaltechnik reinfuchsen. Hier bei uns auf der Strecke Signaltechnik und so weiter ist ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich regulierte Umgebung sind, das ist richtiger Eisenbahnbetrieb. Da kann man nicht einfach mal ans Stellwerk gehen und dran rumschrauben. Aber wer sich dafür interessiert, wir haben Leute, die da dran rumschrauben dürfen, die dafür die Zertifizierung haben und die sicherlich gerne das Wissen weitergeben und auch mitschrauben lassen. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, an historischen Stellwerken zu lernen und mitzuarbeiten. Dann natürlich sind Ergänzungen zur Signaltechnik, die eben die Signaltechnik nicht ersetzen und nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind, auch immer möglich. Also wer zum Beispiel so das System, was auf dem Chaos Camp war mit den GPS-basierten Trackern, wo man immer sehen konnte, wo der Zug unterwegs war, das lässt sich auch für eine Museumsbahn einsetzen. Einfach nur, damit man weiß, wann kommt denn der Zug tatsächlich an. Müssen wir den Glühwein für die Nikolausfahrten schon anheizen oder haben wir noch eine halbe Stunde Zeit? Messtechnik zum Beispiel. Messtechnik ist auch interessant. Natürlich kommt hier regelmäßig der Schienenmesszug und guckt, ob alle unsere Gleisbaueinrichtungen noch den Regeln entsprechen. Aber wir wollen das ja auch unter der Saison kontrollieren. Jetzt gibt es so Schienenfahrräder, da könnte man zum Beispiel eine Sensorik draufbauen und sich austoben. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, obwohl es eine regulierte Gegend ist, reguliertes Bereich ist, zusätzliche Dinge zu machen. Und die meisten Eisenbahnbetriebsleiter sind erstaunlich offen für solche Sachen. Fernmeldetechnik. Wir haben noch die halbe Telegrafenleitung hier bei uns auf dem Dachboden. Also wer gerne einen Bahntelegrafen wieder aufbauen möchte, Museumsbahnen mit eigener Strecke hätten da auch Interesse. Manche haben sogar noch diese Telegrafenleitung. Genau, also ihr seht, es gibt extrem viel. Man kann sich überall einbringen. Es gibt Themenbereiche von vorne bis hinten. Und es ist nicht nur die klassische Bahntechnik, es ist nicht nur die klassische IT, die man braucht. Es ist auch der gesamte Bereich dazwischen. Genau, was erwartet jetzt ein Nerd bei der Museumsbahn? Da muss man schon sagen, Museumsbahn ist schon so ein bisschen alter weißer Mann ein Hobby. Bei uns im Verein, Frauenquote ist unterirdisch. Wir haben ein paar Frauen, aber nicht viele. Es ändert sich Gott sei Dank gerade ein bisschen. Das meiste sind eher so 50, 60 aufwärts. Leute, wir haben einen großen Schwung Jugendlicher jetzt bekommen. Also Jugendlicher sind so bis 25 in meinem Alter. Aber es ist schon ein eher männerdominiert und eher alte Leute dominiertes Hobby. Das heißt, wenn man so als junger Nerd hereinkommt, es wird ein bisschen ein Kulturschock sein auf beiden Seiten. Aber meiner Meinung nach, da müssen die Vereine durch. Die Vereine müssen diverser werden. Inklusion ist ein bisschen ein Thema. Eingeschränkte Mobilität. Ihr habt alle gesehen, es ist sehr viel Kletterei gewesen, um hier an die Dinge zu kommen. Es sind halt alte Fahrzeuge, die sind noch nicht auf Barrierefreiheit getrimmt. Das ist immer etwas schwierig. Aber auch hier braucht es Leute, die das ändern. Also wir brauchen auch Leute, die sich mit Inklusion auskennen, die Mobilitätseinschränkungen sich auskennen und die für uns eventuell Lösungen finden können. Also wie kriegen wir einen Rollstuhlfahrer in eine Donnerbüchse zum Beispiel, wo die Türen zu eng sind, wo es keinen Lift gibt und so weiter. Also auch da gibt es Probleme, die gelöst werden wollen. Wir hatten schon mal eine Anfrage nach Autismus bei der Museumsbahn. Autismus ist etwas schwierig, weil für den Betriebsdienst braucht es eben diese ärztliche Untersuchung. Und das kann je nach Art des Autismus möglich sein. Ich kann es nicht garantieren, ich weiß es nicht. Ich bin da auch weder bei Autismus noch bei Bahnregularien fit genug, um irgendwas Sinnvolles sagen zu können. Was aber vor allen Dingen wichtig ist, selbst wenn es unter normalen Bedingungen funktioniert, egal ob man autistisch ist oder ob man im normalen Spektrum ist, im Normalbetrieb ist alles okay. Im Normalbetrieb ist es sehr robust, es funktioniert alles. Das Problem ist, wenn etwas passiert. Also es gibt tatsächlich Unfälle. Wir haben schon ein, zwei Mal Autos auf dem Bahnübergang mitgenommen. Und da muss dann jeder Betriebsmitarbeiter auch unter Stress funktionieren und auch in Notfallsituationen arbeiten können. Und das ist jetzt unabhängig vom Autismus. Da haben viele Leute ihre Probleme. Das gehört aber dazu, dass man auch unter Stresssituationen funktioniert. Kommt sehr, sehr selten vor. Aber wenn man schon weiß, dass es nicht funktionieren wird, wird es ein Problem geben. Genau, aber prinzipiell, wir versuchen alles möglich zu machen, was geht. Also wenn nicht der Arzt sagt, nee, das geht nicht, dann versuchen wir irgendwie alles möglich zu machen. Also wir haben, wie sieht's aus mit queer LGBTX-Leuten? Das hängt sehr stark vom Verein ab. Bei den meisten Vereinen würde ich sagen, die werden zwar ein bisschen komisch gucken, es wird ein paar blöde Sprüche geben, aber im Endeffekt, solange man alle sich einigt, dass man eigentlich alle Eisenbahn toll findet, ist die Eisenbahnergesellschaft relativ tolerant gegenüber allen möglichen nicht normgerechten Leuten. Das heißt, wenn man irgendwie schräg drauf ist, wir sind alle irgendwie schräg drauf. Also bei den Eisenbahnen, ich habe noch keinen gefunden, der irgendwie normal ist. Genau, was sehr wichtig ist, ist Eisenbahn ist Teamarbeit. Also man sollte schon ein bisschen teamfähig sein. In der Werkstatt kann man Eigenbrötler sein. Also wir haben auch Leute, die kommen halt unter der Woche, wursteln vor sich hin und wollen eigentlich mit keinem reden. Aber im Betriebsdienst ist es sehr, sehr wichtig, dass es Teamarbeit ist. Man muss nicht die extrovertierte Rampensau sein. Man kann auch sehr introvertiert sein. Man kann auch ein bisschen komisch drauf sein. Aber es ist Teamarbeit und alle müssen sich auf alle verlassen können, sonst funktioniert der Zugbetrieb nicht. Gut, wie fängt man an? Wenn er sagt, ja, geil, will ich machen oder ja, ich will es mir zumindest mal anschauen. Das Einfachste ist, ihr geht mal zu einer Museumsbahn, fahrt mit und quatscht irgendeinen an, der da rumläuft. Größte Gefahr da ist, der quatscht einen zu, weil doch alle sehr begeistert sind von Eisenbahnen. Ansonsten sind eigentlich meiner Erfahrung nach alle Museumsbahnen, in denen ich bisher mitgefahren bin, die waren sehr, sehr einfach erreichbar und man kann sie ohne Probleme anreden, fragen, wie ist denn das, was macht ihr so und kann ich mal zugucken. Viele haben auch eine mitmachen@museumsbahnen-E-Mail-Adresse, also unsere ist mitmachen@dampfbahn.net. Da kann man auch mal eine Probierzeit ausmachen. Also kann sagen, hey, ich würde mir das gerne mal angucken. Und wir hatten jetzt einen Haufen neuer Mitglieder, die gesagt haben, würden wir das mal anschauen. Und haben gesagt, naja, komm mal halt Samstag vorbei, 10 Uhr. Und dann kriegst du Grundeinweisung in Sicherheit. Und dann machst du mal mit. Und bei den meisten, die sind dann auch geblieben. Würde ich empfehlen, schaut euch den Verein an, macht mal so ein bisschen mit, bevor ihr dann euch zu sehr in reinspringt und sagt, okay, sofort Mitglied und alles. Guckt euch den Verein mal an, schaut mal, ob er mit den Leuten klarkommt. Genau, was ihr natürlich berücksichtigen müsst, habe ich bei der Ausbildung schon gesagt, das dauert alles. Also auch in der Werkstatt oder sowas, man muss so ein bisschen Street Credibility aufbauen. Das ist aber in jedem Verein so, bis man Teil der Gruppe ist, dauert ein bisschen. Und insbesondere im Betriebsdienst oder sowas, die Einarbeitungszeit ist schon lang, ist aber auch sinnvoll, dass die so lang ist, weil man sollte sich auskennen, bevor man einen Dampfkessel betreut oder ähnliches, weil es sind doch alles sicherheitsrelevante Dinge und man kann damit Leute umbringen. Also ein Eisenbahnbetrieb sicher aufrechtzuerhalten erfordert gut ausgebildete Leute. Und auch wenn die DB das jetzt in so Halbjahreskursen versucht, die ganzen Flankenfahrten zeigen, dass das vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee ist. Bei Museumsbahnen, also geht mit der richtigen Erwartungshaltung rein, geht nicht rein mit, oh geil, morgen werde ich Lokführer. Aber die meisten Museumsbahnen bieten euch Möglichkeiten, da auch Ausbildungen zu machen. Es dauert aber ein bisschen. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, lose mitzuarbeiten. Das ist bei den meisten Vereinen noch nicht so wirklich etabliert. Das ist das, was ich jetzt auch versuche mit dem Vortrag hier ein bisschen zu machen. Ihr müsst ja nicht sofort sagen, hey, ich werde jetzt die nächsten 10 Jahre jedes Wochenende bei der Museumsbahn verbringen wollen. Aber ich finde Eisenbahn toll und ich könnte mir vorstellen, für euch ein bisschen an einem Ticketsystem rumzuschrauben oder ein bisschen hier zu machen oder ein bisschen Werbung oder Social Media oder so für euch zu machen. Also diese lose Mitarbeit geht natürlich auch. Auch die Sachen, wenn ich programmiere gerne, ich würde jetzt gerne einfach mal so ein Fahrkartenverkaufssystem programmieren zum Beispiel. Oder ich mache das als Masterarbeit oder sowas. Dann sucht den Kontakt einfach nach dem Austausch, fragt einfach nach, könnt ihr damit was anfangen? Der VDMT ist zentraler Ansprechpartner, da kann man natürlich fragen. Ich habe nach dem Camp eine Webseite aufgesetzt, chaosbahn.eu, chaosbahn.net ist es, glaube ich. Ich blende noch die richtige Adresse hier unten dann ein. Es ist ein Wiki, wo ich einfach nochmal den Inhalt hier auch des Vortrags nochmal drauf habe. Könnt ihr auch einfach mal mich anschreiben oder alle anderen, die da aktiv sind, sind leider erstmal zu zweit. Deswegen, es dauert noch ein bisschen, aber dass man das halt auch aufbaut als Kontaktpunkt zwischen Nerds und Museumsbahn-Nerds und damit dann versucht, solche losen Zusammenarbeiten auch zu machen. Zum Beispiel, es gibt ein ziemlich geiles Modellbahn-Fahrplanplanungssystem. Das versuche ich jetzt bei uns auch zu verwenden. Ist Open Source, kann man beliebig erweitern. Wer sich da gerne für seine Modellbahn austobt, kann dann auch zum Beispiel hier für uns Features mit einbauen, die vielleicht auch bei der Modellbahn interessant werden. Also es gibt die Möglichkeit, lose mit zusammenzuarbeiten, ohne dass man jetzt hier sofort Museumsbahner werden muss. Deswegen dieser Vortrag auch. Genau, und damit habe ich euch erstmal, glaube ich, genug zugequatscht. Ich hoffe, dass zumindest ein paar Eisenbahnbilder dazwischen interessant waren und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, hier das machen zu dürfen. Und möchte dann in Richtung Fragerunde überleiten, die dann online stattfinden wird. Und da stehe ich dann gerne für alle eure Fragen zur Verfügung. Wenn ihr das erst im Nachhinein seht, schaut auf chaosbahn.net. Da findet ihr meinen Kontakt. Da könnt ihr mich dann gerne auch mal nachträglich noch kontaktieren. Und wenn ihr Fragen habt oder mitmachen wollt bei einer Museumsbahn, ich kann natürlich nie bei allen anderen außer der Dampfbahn Fränkische Schweiz nur sagen, hier ist die E-Mail-Adresse, wendet euch an die, aber zumindest wenn ihr in Franken seid, ihr seid herzlichst willkommen, auch mal hier vorbeizuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen
Ja,
Dank
vielen
für den
Dank für
Talk,
den Talk,
Nils.
Nils.
Es sind
Es sind
tatsächlich ein
tatsächlich
paar
ein paar
Fragen
Fragen
reingekommen.
reingekommen.
Wir
Wir
fangen
fangen
mal
mal
an.
an.
Gibt
Gibt
es
es
irgendeine
irgendeine
Mindestzeit, die ich
Mindestzeit, die ich
irgendwie pro
irgendwie
Woche oder
Woche
pro
oder pro
Monat
Monat
oder pro
oder pro
Tag oder
Tag?
keine Ahnung
Ja.
was aufbringen können muss, um mich in der Museumsbahnwelt engagieren zu können?
Gute Frage. Also kommt ein bisschen darauf an, was du machen willst. Wenn du Betriebsdienst machen willst, dann sollten es schon ein paar Stunden pro Woche sein, die man investieren kann. Einfach weil die Ausbildung lange dauert und man auch Erfahrung braucht. Also ich merke es immer regelmäßig, wenn ich in der Winterpause nichts gemacht habe, dann ist im Mai immer wieder, wie ging das nochmal? Ansonsten hängt es vom Verein ab, bei den meisten Vereinen nein, aber es ist halt schon gern gesehen, je mehr Zeit man einbringt. Aber das ist so ein bisschen, da müssen sich jetzt die Vereine auch ein bisschen umstellen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die dann auch Familie und Kinder und Freunde und sowas haben und nicht ihr gesamtes Leben der Museumsbahn opfern wollen. Da wird sicherlich irgendwas möglich sein. Also in 3 Jahren zum Lokführer ist nicht möglich, wenn man nur einmal im Monat kommt. Aber mitmachen ist immer möglich.
Ja, cool. Du hast gesagt, dass das Engagement fast wie so eine Art Ausbildung ist. Muss man dann auch Tests und Prüfungen absolvieren?
Für den Betriebsdienst ja. Also wenn wir auf der Gegend fahren, wir sind eine ganz normale Eisenbahn, das heißt, für uns gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Eisenbahnen. Das heißt, alle unsere Leute im Betriebsdienst haben eine dementsprechende Ausbildung und da auch entsprechende Prüfungen gemacht. Die Prüfungen sind jetzt nicht so die Hammerprüfungen. Also man kann sie bestehen. Also für einen Zugführer oder so ist es relativ, fand ich jetzt nicht so relativ schwierig. Man muss ein paar Regeln auswendig kennen, man muss ein paar Regularien halt gelesen haben und Erfahrungen zeigen im Betriebsdienst, aber es ist jetzt nicht so ein ja, es ist keine Promotion, die man da macht, aber es sind schon richtige Prüfungen und die sind vergleichbar mit dem, was man bei einem Eisenbahnunternehmen macht.
Das ist vielleicht dann auch die beste Quintessenz. Blöd gesagt, deine Zugführerprüfung für den Museumsbahndienst ist letztlich genau die gleiche Prüfung wie meine Zugführerprüfung, dass das hauptberuflich macht.
Ja, also bei uns wird es schon eingeschränkt auf das, was wir tatsächlich brauchen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel keine Bremsprüfung an einem modernen Triebwagenzug machen. Da müsste ich noch nachgeschult werden. Dafür kann ich halt die ganzen Graugussbremsen, die ein moderner Triebwagenführer nicht mehr kann.
Hey, wir fahren auch noch mit Graugussbremsklötzen durch die Gegend. So ist das ja nicht. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Wie ist das? Könnt ihr euren Zug, blöd gesagt, so zusammenstellen, wie ihr das wollt? Also sind verschiedene Wagen verschiedener Epochen miteinander und dann auch mit eurer Dampflok kompatibel oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Also technisch gesehen können wir eigentlich fast alles aneinander hängen, weil die gesamte Eisenbahn besteht immer noch auf der guten Druckluftbremse von 1800 Piependeckel und den guten Schraubenkupplungen auch irgendwann 1800 Piependeckel. Also wir können prinzipiell den Adler bei uns dranhängen. Die Einschränkung, die wir haben, ist halt durch die Strecke gegeben, dass wir ein Maximalgewicht haben, die wir auf die Schiene bringen dürfen und auch ein bisschen, also wir hatten mal Beschwerden von einem Modellbahner, weil wir es gewagt haben, unseren Zug umzusortieren und der jetzt nicht mehr so ist wie auf seiner Modellbahn.
kleine Fachsimpelei am Rande, wart ihr das nicht auch mit dem Kurzschlafwagen nach Vladivostok?
Genau,
da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Aktion von irgendeiner Museumsbahn. Ich glaube, das war
genau, das waren tatsächlich wir. Also das war leider vor meiner Zeit. Aber wir haben einen Schlafwagen, der sowohl Normalspur als auch Breitspur kann, von Beringers Mühle bis zum Baikalsee fahren lassen. Und letztes Jahr war eigentlich eine Nachfolgeaktion geplant, da kam dann der Angriffskrieg von Russland dazwischen und deswegen fiel die dann aus.
Weitere Frage, warum will man heute noch Heizer werden?
Es ist praktisch komplett sinnlos, also Karriere machen kann man damit nicht. Es macht Spaß, es ist faszinierende Technik und was ich am meisten faszinierend finde, ist tatsächlich diese langsamen Feedback-Schleifen, die man da hat. Also dass man da ungeheure Energiemenge in diesem Kessel beherrscht, indem man das Vorausschauen feuert. Also ich habe jetzt die Theorieausbildung gerade hinter mir bei der Museumsbahn in Schönheide, sehr empfehlenswert, sowohl die Museumsbahn als auch die Theorieausbildung. Da haben wir die Energie berechnet, die in einem Schnellzug-Dampflok-Kessel steckt und das sind Gigawatt, die da drin stehen. Das heißt, wenn so ein Kessel in die Luft fliegt, das ist so ein mittleres Kraftwerk, was in die Luft
fliegt. Also sprich, das kann auch tatsächlich passieren, wenn der Heizer einen Fehler macht, dass es dann Puff macht.
Genau, das letzte Mal in Westdeutschland war irgendwann in den 50ern, in der ehemaligen DDR, in den 60ern, Kesselzerknall von Bitterfeld, mal nachlesen. Also da kann sehr viel schief gehen.
Dann gibt es tatsächlich einige Fragen, die ich mal überschreiben möchte mit Schwierigkeiten des Dampfloksbetriebs heutzutage.
Ja.
Einmal geht es um das Thema ETCS. Sind das nicht am Ende die gleichen Probleme wie mit der PZB-Nachrüstung vor, weiß ich nicht, 30 Jahren? Und sind das nicht vielleicht großteils Themen, die eigentlich schon dadurch gelöst sind?
Die PZB ist einfacher. Die PZB hat einen kleinen Schaltschrank, den kann man irgendwo auf der Lok verstecken. Sie ist billiger auch. Also da reden wir von 10.000 von Euro und nicht Hunderttausenden von Euro. Die PZBs auf Dampfloks waren auch zugelassen. Also die gab es ja schon bei der Bundesbahn und bei der Reichsbahn. Bei ECTS ist noch nicht zugelassen. Das heißt, man muss dann erstmal ein Zulassungsverfahren für den ganzen Kram machen. Das sind dann Einzelabnahmen. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Und es sind viele Sachen, die gehen wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. ETCS ist ja, es gibt keine Signale mehr, man kriegt alles angezeigt und das System greift aktiv in die Steuerung auch ein von den Zügen. Und das geht bei einer Dampflok nicht. Und bei einer Dampflok hat man halt auch viel Unvorhersehbares, wie Feuer verschlackt und man kriegt keinen Druck drauf oder irgend sowas. Und das ist nicht so einfach wie bei einer PZB, die einfach nur Bremse aufmachen muss, wenn der Zug irgendwo drüber fährt, wo er nicht drüber fahren sollte. Da ist ETCS deutlich komplexer und deutlich teurer, deutlich schwieriger und braucht einen mittelgroßen 19-Zoll-Schrank, wenn man die zugelassenen Komponenten verwenden will. Also dass technisch mittlerweile auf einen kleinen Embedded-Rechner irgendwo passen würde, ist wahrscheinlich keine Frage, aber die zugelassenen Komponenten sind 19-Zoll-Schränke.
Okay. Wir sind mit der Zeit fast am Ende, von daher noch eine letzte Frage. Wie sieht das bei euch mit den Fahrkarten aus? Ich nehme an, ein Deutschlandticket oder sowas wird bei euch nicht gelten?
Nein, also bei uns gelten nur unsere Fahrkarten, weil wir halt auch wir sind in keinem Verkehrsverbund und so und kriegen kein Geld, wir müssen uns selber finanzieren da. Es gibt historische Bahnen, die sächsischen Schmalspurbahnen oder so, da gilt das Deutschlandticket, glaube ich, mit Historikzuschlag. Da muss man irgendwie noch einen Zehner pro Tag oder so für Kohle dann dazu zahlen. Aber ich glaube, Harzer Schmalspurbahn gilt es auch. Was in Museumsbahnen allein eigentlich gilt, Museumsbahntarif, weil wir müssen uns irgendwie davon finanzieren.
Also ihr lebt dann tatsächlich auch nur von euren Fahrgeldeinnahmen und nicht von irgendwelchen
Spenden, und wir haben auch für die Strecke Denkmalschutzmittel bekommen. Also wir haben auch zusätzlich staatliche Fördertöpfe, aber den Betrieb machen wir eigentlich über Fahrkarten.
Ich habe gerade aus der Regie zugerufen bekommen, dass wir doch noch ein bisschen Zeit haben.
Okay, wunderbar.
Dann machen wir bei dem Thema Dampflokbetrieb heute in Anführungszeichen weiter. Ist es überhaupt noch so einfach, mit einer Dampflok einen Zug auf einer ganz normalen Strecke, also jetzt nicht auf einer dedizierten Museumsbahn, zu fahren? Also kommt man da überhaupt mit Geschwindigkeiten hin? Kommt man da irgendwie in Tunneln mit irgendwelchen Brandmeldeanlagen in Konflikte? Oder gibt es da irgendwelchen Bestandsschutz, dass man trotzdem durchfahren darf? Kannst du dazu irgendwie was sagen?
Ja, es ist sehr schwierig. Also wir haben alleine schon die Infrastruktur, die man braucht, also Wasser und Kohle nachlegen, ist ein Problem. Also man kann rausfahren. Wir sind letztes Jahr nach Forchheim gefahren. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir auch nochmal nächstes Jahr dann weiter rausfahren. Aber da ist dann bei uns zum Beispiel das Problem, es sind überall Oberleitungen, es ist überall S-Bahn-Betrieb. Das heißt, wir müssten eigentlich wahrscheinlich jedes zweite Ausweichgleich raus und alle wieder vorbeilassen, die hinter sich aufgestaut haben. Dadurch, dass überall Oberleitungen sind, kannst du auch nirgendwo mehr bekohlen, weil muss ja oben ran, und das würde dann bedeuten, Oberleitungen abschalten, stilllegen, erden, dann ist wahrscheinlich so der halbe Bahnhof lahmgelegt. Also das wird zunehmend schwieriger. Die großen Schnellzugloks kriegen das noch so halbwegs hin, aber die Ära Dampflok auf Hauptstrecken wird schwieriger. Aber es geht hoffentlich noch. Aber es erfordert Organisationstalent. Okay. Noch ein Grund zu machen, Organisationstalent ist gefragt.
Und es ist auch dann offensichtlich nicht so, dass Dampfloks irgendwie grundsätzlich verboten wären oder nur nachts fahren dürfen, wenn nichts los ist oder so, sondern grundsätzlich würde es schon ermöglicht werden, wenn man das möchte.
Genau, also die Fränkische Museumseisenbahn zum Beispiel macht noch regelmäßig Fahrten nach Regensburg von Nürnberg aus. Also das geht. Es gibt ein paar Sachen, wo, ich glaube, Tunnel oder sowas ist schwierig, und diese Güterzugtunnel, die jetzt geplant sind oder teilweise auch schon existieren sind, da geht es dann halt gar nicht. Aber es gibt immer noch irgendwelche Strecken, auf denen man fahren kann.
Gut, gerade solche Güterzugstrecken sind ja teilweise schon mit normalen Personenzügen ein Problem, wenn man da irgendwelche Umleitungen machen möchte. Ja. Von daher.
Wir haben den Vorteil, Güterzüge sind langsam, das heißt, es ist einfacher, dazwischen zu rutschen. Aber und meistens sind auch die Güterzugstrecken die landschaftlich schöneren. Also das Altmühltal zum Beispiel ist deutlich schöner als die Schnellfahrstrecke da. Eigene Strecke ist von Vorteil, aber es gibt sehr, sehr viele Bahnen, die auf Hauptstrecken fahren und das auch noch irgendwie hinbekommen.
Ja, cool. Dann vielen Dank für deinen Talk.
Gerne.